Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Mein Name ist Roland Heep.
Mein Name ist Gerrit Streberg.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und haben auch keine Antwort.
Aber vielleicht bekommen wir heute eine oder welche oder mehrere Antworten.
In
oder?
Ausgabe 83 von Viele Wege führen nach Om.
Ja.
Jo, heute ist mal wieder Zeit für ein kisselbuntes, ein Potpourri der guten Laune, ein fundgemischtes Hack und ein Awesome Mix voll Superhits.
Ja.
Wie man in den 70er Jahren vielleicht gesagt hätte.
Ja.
Im Werbeblock.
Ja, ja,
die genau, schönen genau. Vinylschallplatten beworben wurden mit den Top-Hits.
Stimmt, diese Sampler immer, ne?
Ja, genau. Ja, so. Denn heute haben wir eigentlich so gar kein großes Thema, sondern ganz viel so Kleinkram, der sich so ein bisschen so aufgestaut hat. Wir haben hier so ein paar Hörerzuschriften, zu denen wir uns kurz mal äußern wollen. Wir geben mal ein ganz kleines UFO-Update, aber wir haben vor allem auch ein paar Bücher und ich glaube ein oder zwei Filme, die wir empfehlen wollten.
Also im Grunde haben wir nichts Konkretes.
Aber wir hoffen, es ist trotzdem irgendwas
genau,
Spannendes.
Es kann ja trotzdem unterhaltsam sein. In erster Linie soll es ja auch unterhalten. Und ich denke, das kriegen wir hin, ja, Roland.
Das hoffe ich mal. Schauen wir mal. Genau, wir können ja mal anfangen mit unseren paar Hörerzuschriften. Also einmal hatten wir jetzt gerade zum Thema unseres UFO-Specials, also zum UFO-Special, was wir vor ein paar Tagen hatten oder vor zwei Wochen oder was, keine Ahnung. Da haben wir ja über die Anhörung im Senat relativ lange gesprochen und über die ganzen Behauptungen von David Grush, dass die Amerikaner außerirdische Raumschiffe irgendwo rumliegen haben, kaputte Ganze, vielleicht auch den einen oder anderen toten Alien, obwohl er ja sagt, es sind keine Aliens. Mhm. Wer das jetzt irgendwie gar nicht weiß, wovon wir reden, dem empfehlen wir halt ein kurzes Ohr in unser Special zu werfen. Da haben wir ausführlich darüber gesprochen und ja, vielleicht kurz mal so ein kleines Update, so gibt's da was Neues und so weiter und so fort.
Das wollte ich nämlich fragen. Also ich meine, aus deiner Sicht, du beobachtest das ja super genau und hat's da irgendwie, wurde der Moment, sage ich jetzt mal, der Schwung, den diese Anhörung ausgelöst hat, wurde der ja fortgesetzt oder ist das jetzt wieder so ein bisschen so, wie wir das ja kennen, so ein bisschen versuppt?
Ja, so und so. Also zum einen muss man sagen, ist ja jetzt, während wir hier aufnehmen, ist ja heute ist der 17. August, also kurz vor Toreschluss, weil morgen kommt ja schon diese Folge online. Also sehr knapp, aber da ist in Amerika jetzt gerade Sommerpause in der Politik. Das heißt, sowohl im Senat als auch im Kongress passiert jetzt nicht viel. Also die, die hinter verschlossenen Türen Gespräche, auf die ja eigentlich alle warten, weil der Herr Grush hat ja während der Anhörung relativ häufig gesagt, auf Fragen, ja, da kann ich jetzt hier nicht direkt antworten, weil das ist ja eine öffentliche Anhörung, aber es gibt ja diesen geheimen Raum. Der Raum, in dem man Geheimnisse erzählen darf, weil er abhörsicher ist. Da hätte er das ja einigen Kongressabgeordneten sagen können. Da warten jetzt viele Leute drauf. Es warten auch Leute auf nächste Anhörung mit anderen Zeugen, wo auch drüber gesprochen wird. Aber das findet alles frühestens im September statt, weil, wie gesagt, jetzt der August ist quasi frei. Finde ich auch irgendwie so ein bisschen lustig. So.
Ja, ja.
Wir haben potenziell die größte Geschichte aller Zeiten, aber wir müssen erst mal in Urlaub fahren jetzt. Das ist schon nicht schlecht.
Ja.
In der Zwischenzeit haben eher so die Gegenstimmen natürlich die Zeit genutzt. Also vor allen Dingen eine, in Anführungszeichen, Gegenstimme hatte sich in den letzten Wochen geäußert, weil da hat ein Journalist, ich glaube Ken Klippenstein heißt der, Klippenstein, der hat wohl gesagt, ich suche jetzt mal, ob ich mal ein bisschen Dreck finde, was David Grush betrifft, weil der wird ja von allen so als so eine Art, ja, der Boy Scout, der totale Patriot und so weiter. Ja. Und der muss doch Dreck am Stecken haben. Und dann hat er wohl tatsächlich so rumgetwittert, so nach dem Motto, ey, wer weiß denn irgendwas, gib mir mal Tipps. Und irgendwer hat ihm dann auch einen Tipp gegeben, ja, er sollte sich doch mal angucken, weil sie nicht in dem und dem Sheriff's Office und so hin und her. Naja, und hat dann wohl zwei Zwischenfälle gefunden. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen aus dem Kopf reüssieren. Ich glaube, 2014 und 2018 hat er wohl irgendwie, ist er wohl mal so ausgerastet wegen irgendwie PTSD. Der Mann war ja in Afghanistan, also der hat
posttraumatisches Stresssyndrom
und war wohl auch oder ist wohl auch Alkoholiker was er auch, glaube ich, selber zugibt. Das ist gar kein Geheimnis in dem Sinne, aber da ist er wohl irgendwie auch mal für eine Weile in der Psychiatrie gewesen. Und das wurde natürlich jetzt genüsslichst ausgewalzt und hat aber tatsächlich nicht so den Effekt gehabt, glaube ich, den alle sich oder den diejenigen sich erhofft hatten, die das lanciert haben.
Kann das denn damit zusammenhängen, dass der Grush das ja in diesem News Nation Interview ja auch gesagt hat, dass er am PTSD leidet?
Und ich weiß gar nicht, hat er das da gesagt?
Er hat es gesagt, ja, ich habe es gesehen. Okay. Also,
ich meine, ich weiß auch nicht so genau, was das Problem ist, wenn jemand vor zig Jahren, also natürlich Kriegsveteranen, ein großer Teil davon hat das und er hat sich ja auch ganz offensichtlich Hilfe gesucht und behandeln lassen. Also ich habe auch ein Interview mit diesem Ken Klippenstein gesehen, wo auch die Journalisten ihn sehr gegrillt haben, so ein bisschen, warum hast du das überhaupt gemacht und was sollte die Geschichte denn eigentlich, weil er wohl auch nicht so richtig gut gesourced hat und so und hat sich dann so ein bisschen hin und her gewunden und so, und aber im Prinzip hat man schwer das Gefühl, da hat jetzt einer nach Dreck gesucht, hat jetzt irgendein bisschen was gefunden, was ja man sehen kann, wie man aus meiner Sicht irrelevant ist. Manch anderer denkt vielleicht, ja, das macht ihn unglaubwürdig. Aus meiner Sicht jetzt nicht, aber das muss jeder selbst entscheiden. Und hat das dann veröffentlicht. Und was ich sagen wollte gerade ist, das ist aber so ein bisschen verpufft. Also das fand ich eigentlich so ganz gut, weil auch, glaube ich, allen klar war, dass da jetzt nicht so richtig was hintersteckt. Also das ist jetzt, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch entsinne, 2014, 2018, ne, das sind 5 und 9 Jahre her, hat das eine Relevanz für die Aussage jetzt? Weiß nicht, ich finde es nicht. Genau. Aber das war jetzt, sagen wir mal, ich fand es insofern aber auch interessant, dass jetzt so diese Sachen gemacht
werden. Das hatte ich, aber überrascht hatte ich das natürlich nicht.
Nee, es hat mich nicht überrascht. Es ist immer so ein bisschen so, man fühlt sich dann gleich wieder in so ein bisschen so ein Verschwörungskrimi versetzt, wo man denkt so, okay, da, also dieser Ken Klippenstein hat zwar ganz klar gesagt, nein, das hat mir keiner geleakt oder so, wobei er dann im Interview gesagt hat, nee, er hat ja schon gefragt, dann haben ihm Leute gesagt, wo er gucken soll, denn das Problem ist ja, du musst ja wissen, wo du suchen musst, wenn du, ne? Ja, und also irgendwo hat dann ihm doch einer einen Tipp gegeben, der offensichtlich mehr wusste.
Es ging ja wohl darum, dass du, dass wenn du offiziell als Journalist anfragst bei der Polizei, dass die Polizei dir diese Information geben müssen oder so, aber die Polizei gesagt hat, in diesem speziellen Fall, nee, wir waren das nicht. Also hieß es ja dann, okay, dann kann es ja praktisch nur, dann kann der das ja nur aus irgendwelchen Regierungskreisen oder so.
Wie gesagt,
weil es hat keiner die Information. Nee,
ich sag mal, it's above my pay grade, aber es ist zumindestens, ja, ist ein interessanter Aspekt dieser ganzen Geschichte.
Ja,
ne? Und ansonsten ist so ein bisschen Ruhe eher, habe ich den Eindruck. Also so, ich glaube, es warten jetzt wirklich alle ab, was passiert jetzt als nächstes.
Ja.
Und es gab so ein paar Interviews mit einigen von den Kongressabgeordneten, die auch sich nochmal dazu geäußert haben. Und man muss jetzt einfach mal schauen, was weiter passiert.
Also mit anderen Worten, Trump hat jetzt wieder übernommen. So die Schlagzeile.
Ja, fürchte.
Das ist ja das andere Alien.
Also was ganz interessant war, wir hatten ja ein paar Hörerzuschriften, wo mehrmals so die Frage nach, oder nicht die Frage, sondern eher die Vermutung geäußert wurde, ja, das ist doch absichtliche Desinformation. Dass auch das Militär eine Desinformationsabteilung hat. Und das ist alles richtig. Und da haben wir ja auch eigentlich, fand ich, so ein bisschen versucht, in unserem Special darüber zu sprechen, ne, wie weit jetzt, wir haben auch die Mirage Men erwähnt, Richard Doty, und dass es immer wieder diese auch merkwürdigen Versuche gab von der Regierung, dieses Thema so lächerlich zu machen, auch aktiv, wo man sich auch mal so ein bisschen fragt, naja, wenn da gar nichts dran ist, warum macht ihr euch die Mühe? Ihr könnt es einfach ignorieren. Gibt es auch diverse Antworten drauf und so. Ich glaube, da werden wir mal in Ruhe nochmal drüber sprechen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, so dieses ganze Thema, was ist die Wahrheit? Ist die Wahrheit überhaupt noch die Konsenswahrheit, ist die überhaupt noch möglich? Also das, was wir ja im Gespräch mit dem Otz über KI auch schon so angedeutet haben. Und Spiegel hatte ja auch neulich einen Cover, so das Ende der Wahrheit. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Aufhänger, mal so diese Arbeit, sag ich mal, der Desinformations Leute zu nehmen plus KI und wie könnte, also meine Frage ist zum Beispiel, wie könnte überhaupt die Wahrheit, falls es sowas gibt wie Außerirdische, wie könnte die überhaupt jemals so kommuniziert werden, dass wir die auch alle glauben? Ich habe nämlich das dumpfe Gefühl, das wird echt schwierig. Mhm. Aber das würde, glaube ich, heute ein bisschen zu weit führen. Ich denke, da machen wir mal eine, vielleicht die nächste Folge oder demnächst mal eine Folge drüber, weil das müsste man noch mal ein bisschen besser vorbereiten. Aber ich glaube, das ist total spannend, weil, ne, wie kriege ich es heute überhaupt noch hin, dass sagen wir mal, ich meine, die Menschen glauben ja noch nicht mal alle, dass wir auf dem Mond gelandet oder die Erde eine Kugel ist oder dass Covid, ne, also es gibt ja 1 Million Meinungen und das hat ja nichts mehr mit Fakten zu tun und die Fakten sind manipulierbar. Und wenn ich dann noch was mit einem Thema zu tun habe, was sowieso die meisten Leute für Blödsinn halten und wo auch eine objektive Verifizierung, ich sage jetzt mal von, nehmen wir mal einfach an, ein Stück außerirdisches Metall, ne, wie wird das gemacht, sodass das dann alle glauben? Und selbst wenn der Präsident sich hinstellt und sagt, die Aliens sind da, werden die Hälfte der Leute das nicht glauben. Also ich glaube, das ist nochmal ein echt spannendes Thema. Und da dachte ich mir, so fand ich ganz interessant, die beiden Desinformations-Mails, beide so das Gleiche geschrieben hatten eigentlich, weil das macht es ja dann nochmal chaotischer. Ne? Und dann hat man so langsam den Eindruck so, okay, gibt es überhaupt noch eine objektive Wahrheit, beziehungsweise die gibt es natürlich, aber kann es überhaupt noch eine objektive Wahrheit so geben für die,
naja,
die große Masse?
Ja. Ja. Naja, ich glaube, wenn du sowas hast wie solche Naturkatastrophen wie jetzt auf Hawaii oder die immer diese Feuer da in
Maui.
Genau. Hm. Oder in Kalifornien immer die oder die da, oder die Wirbelstürme, das wird ja nie einer anzweifeln.
Ne, nur, ne, aber da gibt es ja auch Verschwörungstheorien jetzt schon, die sagen, das waren doch die Laserwaffen, die Feuer angezündet haben und okay. So. Also auch, dass es da gebrannt hat, okay, da werden die Leute, da streitet sich keiner drüber, aber dass das jetzt irgendwie einfach nur ein Feuer war, da gibt es auch schon wieder Leute, die sagen, nein, das war doch Absicht, da wollten doch Leute die Leute vertreiben und so und deshalb, also es ist.
Ach so, okay, ja. Da muss ich aber auch dazu sagen, dann bin ich da auch gar nicht so, ich habe nur mitgekriegt, da ist ein, da brennt's lichterloh und mehr habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es da schon irgendwie solche so eventuell so Hintergründe geben könnte. Ich habe halt gedacht, das gehört jetzt mittlerweile dazu, dass irgendwo auf der Welt in Kalifornien regelmäßig zum Beispiel irgendwie große Feuer ausbrechen oder.
Ja gut,
oder,
klar, nein, ich würde das ja auch so sagen. Aber ja, ich will ja nur sagen, die objektive Wahrheit ist dann auch schon nicht mehr so ganz. Also zumindest nicht mehr allgemein anerkannt.
Du hast recht, ne? Es wird echt schwierig. Es wird wirklich schwierig. Ich glaube, wenn nicht irgendwie die Alien Queen aus Aliens dem Präsidenten auf den Tisch kackt, aber selbst dann.
Das kann man heute alles mit Special Effects machen, Gary.
Tja.
Ja. Nee,
wir sind am Arsch.
Das, ich glaube, das nehmen wir mal in Ruhe auseinander.
Ja.
Vielleicht ein anderes Thema, was ja auch gerade sehr in den Medien überall ist ja die jetzt bevorstehende Cannabis-Legalisierung.
Hurra.
Genau, da hat ja gestern der Herr Lauterbach eine Pressekonferenz gegeben und die Weichen sind ja jetzt wohl sehr gestellt. Über das Für und Wider und auch über die Details, da suchen wir jetzt gerade mal einen Gesprächspartner, der sich besser auskennt. Mhm. Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Ich persönlich finde das richtig, dass das jetzt passiert.
Ich finde das per se auch gut, also ich weiß auch jetzt nicht, was wo es da so die ganzen Kritiken, wo die so herkommen, aber ist so erstmal, wie gesagt, also ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, also schon die Entkriminalisierung, das alleine ist doch schon ein Riesenfortschritt. Ne? Also
ja, natürlich. So. Aber ich glaube, was du sagst, wo die Kritik herkommt, ich glaube, die Kritik kommt sehr viel von sehr uninformierten aus uninformierten Kreisen oder falsch informierten Kreisen. Und deswegen wollten wir heute mal die Gelegenheit nutzen, mal so 2, 3 Buchtipps zu geben für Leute, die sich, sagen wir mal, richtig mit diesem Thema beschäftigen wollen. Weil, also ich habe jetzt nur so die Berichterstattung verfolgt, gerade auch wieder im Spiegel und in der Zeit. Und der Spiegel hat wieder mal so richtig. Ah, wo ich denke so, Jesus
Christ. Was ist eigentlich los mit denen?
Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Also das war eine ganz absurde Berichterstattung. Die hatten ja letzte Woche eine Cover-Story. Und Ich weiß gar nicht, ich kann jetzt gar nicht auseinandernehmen, oder das wäre jetzt zum Beispiel, was wir mit einem Experten machen sollten, aber es war so sehr tendenziös wieder plötzlich in die Gegenrichtung geschrieben, ne? Und auch wieder so lange Artikel dann über eine Mutter, die berichtet hatte von wie schrecklich das war, dass ihre 12-jährige Tochter cannabissüchtig geworden ist, was natürlich schrecklich ist. Klar, nur es redet ja niemand davon, dass 12-jährige Leute Cannabis rauchen sollen.
Ja.
Und ob die Legalisierung das jetzt verbessert, den Zugang für Jugendliche, also würde ich mal bezweifeln. Ich denke, es wird eher schwieriger sein, oder zumindest werden sie nicht an das legale Zeug so gut rankommen. Sie werden wahrscheinlich weiter auf dem Schwarzmarkt das kaufen, ne? Aber das,
ja, ja.
Das sind ja alles.
Also ich bin sehr gespannt. Also das ganze Ziel von Herrn Lauterbach und den Kollegen, die da noch mit an diesem Gesetz mitgearbeitet haben, ist sehr ambitioniert. Ich finde das toll. Es muss sich da mal was tun. Was ich der Pressekonferenz so ein bisschen entnommen habe, ist halt wirklich, dass er sagt, er will halt diese ganze Thematik, dass es, wie du gerade schon sagtest, dass so viele Leute sind sind nicht richtig informiert, gerade Eltern und sowas alles, und dass er mit breiten Kampagnen dagegen steuern will, dass er wirklich auch klar macht, legal, aber. Ne? Und dass das eben nicht jetzt einfach Freisfahrt ins Wochenende, sondern dass auch einfach aufgerufen wird, dass sich Eltern auch mal wirklich informieren und dass die genau wissen, was es da für Gefahren gibt.
Genau, und da kommen wir jetzt, glaube ich, mal zu unseren Buchtipps. Das muss ich jetzt leider vorweg sagen, sind leider auf Englisch. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Ich bin ja immer so jemand, der sehr im englischsprachigen Raum liest. Und ich hatte eigentlich geglaubt, dass eines der Bücher auch tatsächlich auf Deutsch erhältlich ist. Da habe ich mich aber wohl getäuscht. Das habe ich anscheinend geträumt oder so. Keine Ahnung.
Ja, das ist erstaunlich.
Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das sind nun mal so, auch finde ich, so die aktuell besten Bücher zum Thema. Und ich glaube, es ist deshalb lohnenswert, sich die mal durchzulesen. Einfach weil man, glaube ich, danach ein bisschen besser informiert ist, und zwar neutral informiert. Also ja. Ich glaube, das Problem ist ja, du hast auf der einen Seite die Cannabis-Gegner und du hast auf der anderen Seite die totalen Befürworter, und die Bücher, die wir jetzt heute empfehlen, die sind eigentlich, die bewegen sich ganz gut in der Mitte, sie sind vor allen Dingen extrem wissenschaftlich geschrieben.
Ja.
Und ich sag mal so, in der Schlussfolgerung bei beiden Büchern, muss ich auch direkt vorweg sagen, ist eigentlich auch, Cannabis ist grundsätzlich weitaus harmloser als Alkohol, als Nikotin, als fast alle anderen Drogen. Cannabis ist weitaus weniger schädlich, als es oft gemacht wird. Aber es gibt halt auch Nachteile und Dinge, wo man vorsichtig sein muss. Also das ist gar keine Frage. Das erste Buch, was ich vorschlagen möchte, was sich jeder kaufen sollte, ist von Dr. Peter Grinspoon. Das heißt Seeing Through the Smoke. Das ist noch nicht alt, ich glaube ein paar Monate oder so. Und der Peter Grinspoon ist ein Arzt aus Amerika, also ganz normaler so Hausarzt, Family Doctor, der aus seiner Familiengeschichte heraus so ein starkes Faible zu Cannabis hat. Denn sein Vater war Lester Grinspoon. Und der ist eigentlich so eine der großen Figuren in der Legalisierungsgeschichte in der USA. Das ist ein Harvard-Professor gewesen, der in den 60er Jahren eigentlich ein Buch schreiben wollte, wie gefährlich Cannabis ist. Und hat dann in seiner ganzen Recherche bemerkt, dass es dafür eigentlich gar nicht so wirklich Belege gibt. Mhm. Und dass es eher wohl so aussieht, als wäre Cannabis ganz, ganz oft ganz, ganz gut. Und darüber hat er ein Buch geschrieben, ich glaube Rethinking Marijuana hieß das. Das kam 1971 raus, muss man mal sagen. Das ist, Spoiler Alert, genauso alt wie ich. Mm. Also und da hat er schon eine Lanze gebrochen dafür, dass Cannabis eben auch, also sowohl medizinisch, aber auch als Freizeitsubstanz wirklich im Vergleich vor allen Dingen natürlich zu Alkohol und Nikotin ungefährlicher ist und auch sehr hilfreich sein kann für viele Dinge. Und da kam noch dazu, dass einer seiner beiden Söhne, ich glaube, Leukämie hatte. Mhm. Und der ist, glaube ich, mit 16 oder 17 schon gestorben. Und das letzte Jahr hatte halt nur eigentlich ein gutes Leben gehabt, weil er Cannabis gekriegt hat und eben die ganzen Chemotherapie-Nebenwirkungen dadurch besser vertragen hat und auch einfach ein Leben führen konnte, bis er dann leider gestorben ist.
Ja.
Und das hat alles der Peter Grinspoon, also ein anderer Sohn, hat das alles miterlebt und das hat ihn natürlich geprägt. Ach ja, witzigerweise ist auch noch so, dass der Lester Grinspoon auch ein guter Freund von Carl Sagan war.
Okay.
Carl Sagan kennen wir ja alle aus Contact. Er hat Contact geschrieben, aber er hatte vor allem auch Cosmos, diese Dokumentarserie, der großen Astronomen.
Es ist toll. Also immer zwischendurch bekomme ich immer mal Lust, Carl Sagan nochmal bei YouTube, kann man ja mal so Carl Sagan, Cosmos. Ich finde, der hat eine ganz tolle Stimme und der hat auch eine ganz, ganz fantastische Art gehabt. Ist ja auch leider verstorben mittlerweile. Der hat eine ganz fantastische Art gehabt, einem so komplexe Sachen so zu erklären. So, ne? Das fand ich immer so.
Ja, das super. War, ich kann mich als Kind auch noch erinnern, als die Serie nach Deutschland kam, habe ich das natürlich auch sehr geguckt. Der war natürlich synchronisiert,
dann
ich weiß gar nicht, wie das war. Aber trotzdem, auf jeden Fall, und Carl Sagan ist nur so ein kleiner Side-Gag, war halt auch ein totaler Kiffer. Hat das natürlich geheim gehalten, all sein ganzes Leben. Hat auch ein ganzes Kapitel, glaube ich, in diesem Buch Rethink Marihuana geschrieben unter dem Pseudonym Mr. X. Und der ging da auch ein und aus. Und das hat auch der Peter Grinspoon, hat halt immer im Wohnzimmer quasi mitgesessen mit seinem Vater und seinen ganzen Kumpels. Und die haben dann immer geredet und gekifft. Und er war immer völlig fasziniert von den Gesprächen und hat sich immer unsichtbar gemacht und so. Also er ist natürlich sehr geprägt. So. Und dann hat er auch... Und dann hat er halt natürlich mitbekommen im Laufe seines Lebens, wie stark gegen Cannabis geschossen wurde. Und er hat immer gedacht, Moment, ich habe das immer nur positiv erlebt, sowohl im medizinischen Bereich mit meinem Bruder als auch mein Vater hat da quasi geforscht drüber und so. Und dann hat er selber auch sich das nochmal alles angeguckt, was da in den letzten Jahrzehnten auch an Forschung gemacht worden ist. Und auch vor allen Dingen hat er viele von den großen Studien sich nochmal im Detail angeguckt, die ja sehr häufig dann von den Medien zitiert werden. So, was weiß ich, zum Beispiel Marihuana senkt den IQ-Wert von Teenagern. Und das wird dann natürlich immer als Überschrift überall nachgedruckt. Und man guckt sich dann vielleicht maximal noch die Conclusio in der Studie an. Und er hat sich dann mal genau angeguckt, wie die aufgebaut waren, die Studien und so. Und hat dann eben, um es jetzt hier kurz zu machen, festgestellt, dass die allermeisten Studien immer so geschrieben wurden, dass sie am Ende eine negative Schlussfolgerung hatten, obwohl die Daten, die die bekommen haben, oft das gar nicht unterstützt haben. Also das weist er sehr gut nach. Und dass das natürlich damit zusammenhing mit der Drogenpolitik der USA.
Ja, ja. Das ist ja. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann erwähnt. Ich hatte mal wirklich gehört, dass der ganze Krieg gegen Drogen, das fing ja alles bei Nixon an, ne? Und ich hatte mal gehört, weiß nicht, ob das ein Mythos ist, dass der Richard Nixon, dass der totale Panik hatte, so vor dem ganzen Hippie-Movement. Und er hatte wirklich Angst gehabt, dass die irgendwann mal das Weiße Haus stürmen und ihn wirklich rauszerren und seinen Kopf irgendwie auf eine Lanze stecken oder irgendwie so. Da hat der panische Angst.
War doch typisch Hippie. Ja, gekiffte Hippies. Das ist ja das Erste, was die machen.
Ja, ja, das ist ja immer. Ja, du, aber
ich weiß.
Der Mann wird halt einfach auch nicht gut informiert gewesen sein. Aber überhaupt dieser ganze Krieg gegen Drogen, das ist ja alles sowas komplett nach hinten
losgegangen. Absolut. Also, naja, erstens ist der Krieg gegen Drogen natürlich komplett gescheitert. Das muss man einfach, also wer da noch was anderes sagt, tut mir leid, der weiß nicht, wovon er spricht.
Ja.
Das sage ich jetzt mal ganz kühn. Das, was du sagst, stimmt. Also ich vergesse jetzt gerade, wie der gute Mann heißt, der einen Chefberater von Nixon, nicht Richardson, ich komme gerade nicht auf den Namen.
Okay.
Der hat, das wird sehr oft zitiert, das ist ein nachgewiesenes Zitat, der hat gesagt, natürlich haben wir den Krieg gegen die Drogen nur gemacht, weil wir sonst nichts gegen die Hippies und nichts gegen die Schwarzen machen konnten, weil wir konnten die ja nicht festnehmen, weil sie Hippies sind oder weil sie Schwarze sind, aber wir konnten sie festnehmen, weil sie Drogen hatten.
Ja.
Und deswegen haben wir die Drogen illegal gemacht und haben den Krieg gegen die Drogen gemacht. Und da haben wir ja auch im Zusammenhang mit Psychedelika schon drüber gesprochen, das ist ja ein komplett Desaster. Also ich finde, es ist eines der schädlichsten Dinge, die die Politik der letzten 60 Jahre gemacht hat. Wenn ich mir überlege, stell dir vor, es wäre nie irgendeine dieser Substanzen illegal gemacht worden. Was das für Menschen was das Menschen geholfen hätte, wie man da hätte forschen können. Also alles, was wir jetzt über Psychedelika wissen, das, was wir ja erst seit 2000 ungefähr wieder mit Studien auch belegen können, wurde ja damals schon alles geforscht in den 50er, 60er Jahren, hat dann einfach jahrzehntelang brach gelegen. Und da sind Millionen Menschen, sage ich jetzt mal ganz böse, sind gestorben oder haben sich umgebracht oder so, weil sie keinen Zugang zu diesen Substanzen hatten, die ihnen vielleicht hätten helfen können, wo wir heute wissen, gegen Traumata, gegen Depressionen, gegen alles Mögliche, ist es sehr hilfreich, zum Beispiel mit Psychedelika zu arbeiten. Cannabis ist ein ähnliche Substanz, die gegen viele Dinge sehr gut hilft. Aber das ist eben noch immer insofern in Anführungszeichen strittig, weil zum Beispiel diese Studien eben so tendenziös gemacht worden sind oder zumindest ausgelegt worden sind, so wie das der Peter Grinspoon beschreibt. Also ich würde sagen, das ist wirklich ein exzellentes Buch. Also es ist wirklich äußerst wissenschaftlich geschrieben, aber auch sehr unterhaltsam. Ne? Und,
das ist ja wichtig. Ne?
Und es zeigt eben, also es geht wirklich um, was ist mit, also zum Beispiel sagt er ganz klar, dass Cannabis gegen Krebs hilft, ist nicht nachgewiesen, auch wenn im Labor Krebszellen sterben, wenn man sie mit THC, glaube ich, irgendwie in Kontakt bringt. Aber er sagt, natürlich hilft es unglaublich gegen die Nebenwirkungen durch Chemotherapie. Und er sagt auch, natürlich soll man, wenn man schwanger ist, nicht rauchen oder wenn man Auto fährt, soll man nicht rauchen. Aber auch da sagt er, gerade im Vergleich zu Alkohol ist es natürlich viel harmloser. Also sowohl die Schwangerschaft als auch Autofahren ist natürlich unter Alkoholeinfluss weitaus gefährlicher, als wenn man ab und zu mal was raucht.
Was ich so bemerkenswert finde, ist hier in der deutschen Diskussion, dass ja offensichtlich auch so die Polizeigewerkschaft so dagegen wettert, gegen die Legalität.
Die ja keine Gewerkschaft ist, habe ich neulich gelernt.
Ah, okay.
Aber die nennen sich nur so.
Okay.
Keine Ahnung, warum.
Was mich da wundert ist, weil ich möchte mal wirklich wissen, wie oft Polizei am Tag oder in einer Woche oder in einem Monat gerufen wird wegen häuslicher Gewalt. Und da ist ja, da würde ich mal keck behaupten, dass da zu 90 oder vielleicht sogar 99% immer Alkohol auch mit im Spiel ist.
Ja.
Weil das, ne, ist ja logisch. Und dann würde mich mal im Gegenzug dazu interessieren, wie oft sie rausgerufen werden wegen häuslicher Gewalt, wo Cannabis.
Ja.
Ich glaube, eher nicht.
Nee, also das sind ja alles so Sachen. Ne?
Ja.
Also ich meine, da könnte man jetzt sehr viel drüber reden. Das ist ein gutes Beispiel dafür, warum es dann vielleicht doch besser ist, wenn man jetzt die Wahl hat, am Abend sich ein paar Bier reinzuhauen oder mal an einem Joint zu ziehen, ist das wahrscheinlich die gesündere Alternative auf allen möglichen Ebenen.
Ja.
Aber
Und ich meine, meine Güte, nee, wir sind doch erwachsene Menschen. Jeder von uns weiß doch, egal was für eine Substanz, wenn du es mit irgendeiner, wenn du die monothematisch einsetzt, also wenn du es mit irgendeiner Substanz übertreibst, dann hat das immer negative Auswirkungen. Also, ne, das ist ja.
Ja, und ich meine, viel diskutiert wird ja jetzt eben, was wir vorhin schon angedeutet haben, über die Gefahr für Jugendliche. Und
genau.
Da finde ich es ja auch genau richtig, dass der Herr Lauterbach da so eine Kampagne zu startet, weil natürlich, also es ist interessant, dass auch da der Herr Grinspoon ein bisschen gegensteuert, auch sagt, ja, natürlich ist es nicht gut für Jugendliche, gar keine Frage, das bestreitet er natürlich nicht. Aber er sagt eben auch, dass zum Beispiel viele von diesen Studien, die das so groß skandieren, ne, irgendwie der IQ-Wert der Jugendlichen sinkt, dass die zum Beispiel gar nicht in Betracht ziehen in ihren Studien, was für einen sozialen Background die Jugendlichen haben. Also da wird dann gesagt, okay, da habe ich jetzt Jugendliche, die rauchen und die sind dann ein bisschen, ich sag mal böse gesagt, 3 Punkte dümmer als vorher. Aber hat das mit dem Cannabis-Rauchen zu tun oder hat das damit zu tun, dass diese Leute oft aus sozial schwachen und damit nicht besonders geförderten Welten kommen?
Naja.
Und also das sind alles so, das ist nur ein ganz kleines Beispiel, wo man halt eine Studie, wo man dann sagt, wo dann wird auch oft gesagt, ja, Cannabiskonsum wird in Zusammenhang gebracht mit geringerem IQ-Wert. Aber auch da, wenn man genauer liest, in Zusammenhang bringen, heißt nicht, das hat damit zu tun.
Ja.
Also das sind alles so, und das nimmt er ziemlich gut auseinander. Also das führt jetzt hier zu weit, und das kann ich auch gar nicht wiederholen, dafür sage ich weiterhin,
genau.
Besorgt euch mal das Buch. Na, aber es ist, und das finde ich ja gerade auch im Moment so interessant, weil ich glaube tatsächlich, dass diese Kampagne er hat das ja auch gestern in der Pressekonferenz gesagt, dass wenn er die jetzt nur gemacht hätte ohne die Legalisierung, dann hätte ja keiner, würde ja keiner hier sitzen. Aber mit der Legalisierung ist der Laden jetzt voll und ich glaube, da hat er recht.
Denn, da hat er recht. Da habe ich auch so gedacht. Also das ist klar, das ergibt totalen Sinn.
Denn das ist zum Beispiel schädlich für Jugendliche, das wissen die allerwenigsten Leute, ne? Dass man wirklich möglichst warten sollte und dass es dann aber einfach tatsächlich weitaus weniger schädlich ist als eben andere Dinge.
Ja, ja.
Und genauso, aber auch bei Jugendlichen, das finde ich so ein bisschen interessant, dass jetzt die ganze Zeit immer gesagt wird, ja, die Jugendlichen, das ist so schlimm für die, wo ich immer denke, ja, was ist denn mit dem ganzen Alkohol?
Ja.
Mit 16 darf ich Bier kaufen, das ist auch nicht gesund für die Entwicklung des Gehirns, wenn ich jeden Tag 3 Bier trinke. Und mit 18 darf ich Schnaps kaufen und ehrlich gesagt kriege ich den natürlich auch schon mit 15, teilweise ja schon von den eigenen Eltern oder Großeltern auf den Tisch gestellt, ne? Und das wird dann
vor allen Dingen,
so
ja, vor allen Dingen, man darf ja da auch nicht vergessen, dass das jedes Mal, wenn einer, wenn man sagt, oh Mensch, ich war gestern besoffen, also das ist ja eine kontrollierte Vergiftung, das ist ja wirklich, oder absolut. Was heißt, nee, kontrolliert ist es ja gar nicht.
Manchmal
also,
eher unkontrolliert.
Ja. Es ist eine Vergiftung des Körpers. Ja. Und das wenn man dann so sagt, ich habe so einen Kopf am anderen Tag. Ja, das ist, weil der Körper mit allen Mitteln versucht, wieder sich aus diesem Vergiftungszustand zu befreien.
Genau.
Das ist nichts Romantisches. Aber wir haben dem Ganzen so einen, durch diese ganze kulturelle, wie du schon sagst, verstehst du, hast du schon bei Oma und Opa, hast du schon den Eierlikör da stehen. Ich weiß so immer, Eierlikör, was war das für eine Faszination für mich? Irgendwie flüssiger Vanillepudding.
Ja, irgendwie so mit das Alkohol.
Das sieht doch total.
Ja.
Und ich weiß noch, als ich das dann tatsächlich das erste Mal essen durfte, weil auf einem Zitroneneis.
Ja,
das ist ja so der Klassiker, ne? So bei Oma irgendwann. Aber auch nur so ein bisschen. Nur so ein ganz kleines bisschen, ne? Und ich so total angeekelt war von dem Geschmack, weil das hat natürlich überhaupt nicht so geschmeckt, wie man sich's gedacht hat. Ja. Verstehst du? Es war eben kein Vanillepudding, ne?
Wo wir bei der Gelegenheit natürlich auch beim Thema Einstiegsdroge sind.
Ja, ne?
Von wegen
klar.
Cannabis ist die Einstiegsdroge, wo ich immer denke, was haben die Leute denn vorher genommen?
Ja, ja.
Wahrscheinlich Alkohol.
Ja.
Und wenn man mal ganz streng ist, auch Zucker ist eine Droge, ne? Die nicht gesund ist.
Also ich kann nur sagen, Alkohol hat in meiner Familie hat keinem gut getan. Also mein Vater, der ist immer, also der war entweder war er super gut drauf und super lustig und super albern, was ich als Kind interessant fand. Und wenn dein Vater dir auf allen Vieren entgegenkommt, verstehst du so, nachts. Mhm. Oder er war total aggressiv. Also, und von daher, und diese Geschichten kenne ich ja aus meinem ganzen Freundeskreis.
Die haben wir alle. Natürlich.
Ne?
Und tatsächlich kenne ich keine Geschichte von einem Menschen, der unter Cannabis-Einfluss aggressiv geworden ist. Also das Schlimmste, was dann da vielleicht passiert, ist, dass man Paranoia kriegt und Angst bekommt und so, aber man wird normalerweise nicht aggressiv.
Nee.
Ne? Und das ist ja vielleicht auch ein Faktor. Also ich glaube, zu dem Thema kann ich gleich das zweite Buch erwähnen, beziehungsweise es gibt eigentlich drei Bücher von Professor David Nutt, die ich in dem Zusammenhang noch empfehlen möchte. Professor Nutt ist ja nicht Nutt, sondern er ist ein wirklich hochintelligenter, ganz fantastischer Mensch, er war der Drogenbeauftragte der britischen Regierung.
Okay.
Und er leitet jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Imperial College in Greenwich, das ist ja bei London, leitet er auch die Abteilung, wo auch die psychedelischen Substanzen erforscht werden. Also er ist da eigentlich so die Koryphäe. Und er ist eigentlich einer der absolut, Koryphäe, habe ich gerade schon gesagt, die Koryphäe in der ganzen Drogenwissenschaft.
Okay.
Also ein unglaublich toller Mann. Und der ist bekannt geworden dafür, wahrscheinlich habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass er irgendwann mal so eine Studie auch in Auftrag gegeben hat, wo er und seine Kollegen versucht haben zu vergleichen, wie gefährlich und schädlich die ganzen Drogen, die es so gibt, überhaupt sind. Sowohl für die Person, die sie nimmt, als auch für die Gesellschaft.
Mhm.
Und dann hat er da alle möglichen Dinge versammelt. Das kann man alles nachlesen, zum Beispiel in seinem sein erstes Buch ist, aber sein bekanntestes Buch, Drugs Without the Hot Air. Das ist leider auch eben, das dachte ich, gibt's auf Deutsch, aber ich habe gerade noch mal geguckt, scheinbar habe ich mich da verguckt. Aber da hat er diese Studie, wird auch genau erläutert und er ist natürlich, wer hätte es gedacht, sind sie dazu gekommen, dass Alkohol und Nikotin und Kokain und Crystal Meth natürlich mit Abstand die gefährlichsten und schädlichsten Drogen sowohl für den User als auch für die Gesellschaft sind, also mit größtem Abstand, hat sicherlich auch gerade bei Alkohol und Nikotin mit der Legalität zu tun, logisch natürlich, es ist natürlich viel einfacher zu bekommen, aber eben auch aus anderen Gründen, auch aus gesundheitlichen Gründen und so weiter, hat er das gemacht. Und dann hat er quasi daraus so ein bisschen noch extrapoliert. In England ist ja Reitsport sehr beliebt, dass Reitsport gefährlicher ist als Ecstasy-Konsum. Mhm. Weil das konnte er, also müsste man jetzt nachlesen. Ist jetzt
anhand von Daten kann man das sicherlich. Also
anhand von Daten kann man das quasi beweisen. Ja. Und das kam natürlich nicht gut an, schon gar nicht bei der britischen Regierung. Und dann hat man ihn gefeuert. Und das hat ihm jetzt aber nicht groß geschadet. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dadurch, dass er jetzt eben, er forscht ja weiter und schreibt viele Bücher. Und er hat eben dieses Drugs Without the Odd Air geschrieben. Das ist, glaube ich, so sein Standardwerk. Das würde ich definitiv empfehlen, weil da ist sowohl diese Studie drin. Und er schreibt eben auch zu allen möglichen Substanzen das Für und Wider und eben auch, sage ich mal, sehr wissenschaftlich, vielleicht eher tendenziös im Sinne von positiv, aber das ist vielleicht gar nicht, ich sage dann immer tendenziell, aber das ist einfach nicht so. Ich glaube, das Problem ist, oder es ist kein Problem, die Wissenschaft, wenn man sie sich wirklich anguckt, ist eben eher pro vieler dieser Substanzen. Natürlich konsumiert in Maßen, konsumiert vielleicht kontrolliert von erwachsenen Menschen, gerade Psychedelika natürlich im besten Fall im richtigen Kontext, mit dem richtigen Set und Setting, mit einer richtigen Intention und so weiter und so fort, aber es wird halt sehr auch geguckt, was ist denn da eigentlich gut dran. Und dann hat Herr Natt noch zwei weitere Bücher geschrieben. Das eine eben heißt Cannabis und das andere heißt Drink. Und da kann ich, das eine ist, ja, wie man sich denken kann, geht es um Cannabis. Das ist ähnlich wie das von Peter Grinspoon. Auch, es heißt, glaube ich, sogar auch Seeing Through the Smoke als Untertitel, zumindest in der aktuellen Seeing Through the Smoke, ja, heißt das auch. Ist ja, witzig. Ja. Eigentlich sogar den gleichen Titel, wobei das Cannabis wird groß geschrieben, also ist der Haupttitel des Buchs. Und auch er analysiert halt eben im Detail aus jahrzehntelanger Erfahrung, was denn die wirklichen Gefahren und was das Potenzial von Cannabis ist. Und ich sag mal, kommt im Grunde auch zu dem Schluss, ne, im Vergleich zu vielen anderen Substanzen viel harmloser, kann unheimlich viel nutzen, wenn man das richtig einsetzt und sollte man auf jeden Fall jetzt mal legalisieren und bewusst mit umgehen. Und das Buch Drink, da geht es eben um Alkohol, das kommt auch zu dem ganz klaren Schluss, nee, liebe Leute, ihr könnt natürlich trinken, wie ihr wollt, ich will euch das auch nicht ausreden, aber ihr müsst euch im Klaren darüber sein, dass jeder Schluck Alkohol nur schädlich ist. Also er räumt mit allen mit all diesen Mythen auf, dass so ein Glas Rotwein am Tag ist gut für das Herz oder irgendwie so Quatsch, da gibt es ja diverse Sachen. Sagt er, ist alles Blödsinn. Klar, wir wollen alle auch mal ein Bier trinken und auch mal ein Wein, das ist auch nicht schlimm, aber es ist nicht positiv. Es gibt nichts Gutes am Alkohol, außer der Genuss. Und eben, dass man vielleicht sich nach ein, zwei Getränken ganz gut fühlt, aber ab einem bestimmten Punkt fühlt man sich auch scheiße und dann wird man eben idiotisch, Homer Simpson oder aggressiv. Also eins, also
das, ja.
Und deswegen, also die drei Bücher von Professor David Nutt sind auch wirklich empfehlenswert. Wie gesagt, leider alles bisher nur auf Englisch. Wir suchen jetzt gerade mal nach Leuten hier im deutschsprachigen Raum, die auch, sagen wir mal, Expertise haben, mit denen wir uns mal über sowohl Cannabis, also vor allen Dingen über Cannabis mal unterhalten können, weil ich denke, die Legalität kommt jetzt und es ist, glaube ich, auch schlau, sich da schlau zu machen, damit man eben weiß, wovon man spricht.
Ja, absolut, absolut. Also ich finde auch, das soll auch gleichzeitig so ein Aufruf sein, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen Cousin hat, der jemanden kennt, der eine Fachkraft auf diesem Gebiet ist, was ja eindeutig nicht so eine große Lobby hat wie jetzt Alkohol und Tabak. Mhm. Und ich glaube, da liegt tatsächlich viel im Argen. Dass Tabak und Alkohol, die haben einfach eine Lobby so groß wie Godzilla. Also das ist, glaube ich.
Und natürlich einen kulturellen.
Kulturell, Stand, ne?
Ich meine, kulturell ist Europa Alkohol. Natürlich, seit dem Mittelalter, wo es ja gar nichts anderes zu trinken gab. Das ist mir auch irgendwann mal aufgefallen, dass ja wahrscheinlich über hunderte von Jahren die Menschheit ständig betrunken war.
Ständig betrunken.
Man konnte ja gar nichts anderes trinken.
Ja.
Es gab ja nichts. Wasser war schlecht aus dem Brunnen, man musste es irgendwie aufbereiten. Also haben selbst die Kinder schon Bier bekommen, von wegen Jugendlichen.
Ja, ja, ja.
Also, dass das nicht gut war für die Entwicklung, haben wir ja gesehen. Blick in die Geschichte.
Ja, ja.
Ja. Ja, also wie gesagt, das vielleicht mal so jetzt nur zu dem Thema, weil es aus aktuellem Anlass und ich denke, da ist Bildung wirklich wichtig.
Ja.
Und ich habe ja, also, so viel Scheiß wieder gelesen zu dem Thema, wo ich dachte, ach komm, Kinder.
Was ist denn deine Einschätzung, wenn das jetzt alles so geht, wie der Herr Lauterbach sich das vorstellt? Und jetzt gehen wir mal davon aus. Mhm. Ne? Also wir sind ja jetzt wirklich so, dass wir jetzt sagen können, oh, okay, das kommt. Ne? Die Kampagnen werden jetzt angeschoben und sowas alles. Denkst du, dass die nächste Regierung, wenn sie denn keine Ampelregierung ist, oder wenn es nicht die SPD und die Grünen sind, dass dann da wieder zurückgerudert werden kann? Oder meinst du, die Katze ist jetzt aus dem Sack und das kann man schlecht jetzt wieder eintüten?
Kleines Wortspiel.
Ja.
Eintüten.
Habe ich gut gemacht. Ich
sehr gut,
bin Comedy-Autor. Ich
ja,
genau. Komme die ganze Woche.
Man merkt dir das an.
Ja.
Nee, gute Frage. Habe ich ehrlich gesagt keine Idee. Ich meine, ich weiß gar nicht so genau, wie das eigentlich so funktioniert. Ist echt eine gute Frage. Ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht. Geht das? Kann jetzt eine neue Regierung einfach sagen, oh, wir schmeißen jetzt alles wieder über
Bord? Ja, vielleicht ist das so, weil ich beschäftige mich ungesunderweise zu viel mit der amerikanischen Regierung. Und da ist ja, weißt du,
da geht das natürlich ruckzuck.
Da ist das ja eigentlich gang und gäbe,
natürlich.
Ne, dass wenn da ein neuer Besen kommt,
ja.
Dass dann erstmal das alles komplett umgekippt wird, was der Vorgänger Gutes gemacht hat.
Ja.
Das wird dann erstmal alles komplett niedergerissen, einfach weil's möglich
natürlich.
Ist. Ne?
Ja, und wenn dann so ein Arsch wie Trump kommt, der hat das ja dann ins Extrem gemacht. Ne?
Der ja, der, alles, also da ja wird ja dann richtig.
Wie so ein Godzilla, wo wir gerade bei Godzilla sind, einmal durchgelatscht. Ne? Also hat er ja beim letzten Mal auch gemacht, da war alle möglichen Gesetze wieder.
Ja, ja.
Ich bin mir nicht sicher. Und ich meine, zuzutrauen ist das natürlich einer CDU oder noch schlimmeren Regierung, die uns ja eventuell droht. Das muss man alles irgendwie auch mal berücksichtigen. Aber ach, keine Ahnung, ich würde jetzt erstmal sagen, abwarten. Also
ja.
ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Naja,
kann ich
genau.
Nichts zu sagen.
Also dann wollen wir mal einfach dem Herrn Lauterbach die Daumen drücken,
ja.
Dass sein Konzept aufgeht. Und weil ich denke, wenn das ein Erfolg wird tatsächlich, dann wirst du dann wirst du das nicht mehr eintüten.
Naja, kann. Vor allen Dingen, sie wollen ja auch diese Modellprojekte machen, wo sie das dann wirklich in Läden verkaufen. Also das, was ja die Uridee war. Ursprünglich war ja die Idee komplett legalisieren, das ist wie in den USA, in den Bundesstaaten ist, dass du dann überall Läden hast, so Dispensaries, wo du halt alle möglichen Sorten und alles, was ja eigentlich auch ganz sinnvoll wäre, damit man überhaupt beraten wird. Denn was ja auch viele Leute, die sich nicht so damit beschäftigen, vielleicht nicht wissen, ist, dass natürlich Cannabis nicht gleich Cannabis. Ne? Es gibt über 1000 verschiedene Sorten, die alle unterschiedlich sind und die auch viele unterschiedliche Wirkungen haben.
Ja.
Und das heißt nicht, dass also ich muss schon wissen, was ich eigentlich rauche, wenn ich eine bestimmte Wirkung haben will. Also auch wenn ich, keine Ahnung, was gegen Migräne haben möchte oder
genau.
Gegen meine Chemotherapie-Nebenwirkungen oder einfach nur, ich will gut schlafen, dann muss ich was anderes nehmen, als wenn ich, weiß ich nicht, kreativ arbeiten möchte mit Cannabis. Also das sind ja alles Dinge, die man in so einer Dispensary in Amerika ja lernt. Dann gehst du da rein und sagst, guten Tag, ich möchte gerne hier und dafür. Und dann hast du jemanden, der sich da auskennt und der dich da beraten kann. Und das war ursprünglich ja gedacht. Und das hätte ja auch relativ viel Geld in die Steuerkassen
gespült.
Und ja, ich kann mir vorstellen, sobald das dann erstmal so weit ist, dass sie dann sagen, also warum das jetzt Modellprojekte sein sollen, ist natürlich auch wieder nur so ein Aufschieben. Weil ich meine, weiß man ja, wie das funktioniert.
Ja, aber meinst du nicht auch, dass der Herr Lauterbach jetzt erstmal den Weg des geringsten Widerstandes geht?
Ja, klar, natürlich, der ist Taktiker und er hat ja auch, man muss ja auch mit dem EU-Recht zusammenarbeiten,
ja, ja.
Von dem her ist das ja auch wichtig und so. Nein, aber ich denke, wenn sich das abzeichnet, dass das funktioniert, dann könnte ich mir darum vorstellen, dass auch eine Nicht-Ampel-Regierung oder nicht-linkere Regierung auch sagt, mach mal, weil dann kommen ja die Milliarden rein.
Ja.
Jetzt glaube ich über dieses Prinzip von den Vereinen, das habe ich noch nicht richtig raus, das wäre jetzt auch jemand eine Frage, die ich jemandem stellen würde, der sich da echt auskennt, wie da eigentlich Geld an den Staat kommt. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob da auch Steuern, da müssen ja eigentlich auch schon Steuern drauflegen, aber das weiß ich nicht. Also
ja, ja.
Ne, ich bin da auch überhaupt kein
Experte. Weil es darf ja keinen Gewinn machen. Ne? So
genau, das deswegen. Also wie auch immer, wir suchen jetzt mal jemanden, der uns da Antworten drauf geben kann, weil ich die auch gerne hätte und das ist ja auch für euch vielleicht interessant
auf jeden
zu
Fall
hören.
Also,
ne? Denn das wird ja schon, das ist ja schon eine große Sache, weil das natürlich die gesamte Drogenpolitik der Bundesrepublik jetzt mal auf den Kopf stellt, oder nicht auf den Kopf stellt, ist Quatsch, aber einfach erweitert
und
erneuert. Und das, wer weiß, wo das noch hinführt. Ja, wer weiß, wo das noch hinführt. Ja, Gottes Willen. Ne?
Ja. Ja, aber okay. Ja. Also wie gesagt, Daumen drücken und dann einfach mal sehen. Vielleicht machen wir ja dann in ein paar Wochen mal eine Sendung zu diesem Thema.
Das wäre doch was. Ja. Wenn ihr da eine Idee zu habt, wen wir da befragen könnten, vielleicht habt ihr ja jemanden, der euch einfällt, dann schickt uns das mal. Ich habe da so ein paar Namen natürlich auf meiner Liste. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Leute gerade sehr gefragt sind, weil das interessiert ja gerade eine Menge Menschen.
Ja.
Und nicht nur so einen kleinen, aber feinen Podcast wie uns.
Ja.
Da muss man mal gucken.
Aber ich finde das übrigens echt bemerkenswert, wie du diese Bücher, diese Sachbücher verschlingen kannst. Echt, ich finde das echt Respekt, Roland. Wirklich Respekt.
Ich kann halt schnell lesen.
Ja, ja.
Naja, was ich schon habe tatsächlich, ich merke das ja auch manchmal, ich habe so eine gewisse Obsessivität.
Ja, ja.
Wenn ich mich für so ein Thema interessiere, dann bin ich da ganz schlimm. Also ja. dann lese ich da irgendwie 20 Bücher, 50 Podcasts und 1000 Sachen. Und das ist manchmal auch ein bisschen, weiß ich nicht, ungesund.
Ich bin auch so, aber ich glaube, bei mir ebbt das schneller wieder ab, so das Interesse. So, ne? Also, aber ich kenne das gut.
Ja.
Ich kenne das gut. Vor allen Dingen, ich freue mich dann auch immer, wenn ich dann plötzlich saublödes Thema. Aber damals, als meine Frau schwanger wurde, so plötzlich, ich hatte so das Gefühl, dass ich in der, das hört sich jetzt so doof an, dass ich so im Buchladen so plötzlich so eine Sektion, die ich vorher nie wahrgenommen habe, nämlich all diese Bücher über Babys und Kinder, da war plötzlich ein komplett neuer Markt für mich und ich habe mich da richtig drauf gefreut. Also ich habe mich da richtig reingestürzt. Ja. Ne? Und so ist das auch mit jedem neuen Thema, was mich sehr interessiert, da freue ich mich immer, wenn okay, und das kann ich auch noch und das und so, ne? Und das ich finde das interessant, aber wie gesagt, ich finde es bemerkenswert, dass du das so verschlingen kannst, echt, also toll.
Ja, dann haben wir noch eine Leserzuschrift bekommen letztens, ich guck mal gerade, ich glaube, der hieß auch Alexander, ich finde das lustig, ich habe das Gefühl, alle unsere Hörer heißen Alexander, genau. Der hatte uns eine E-Mail geschrieben, das fand ich nochmal eine hochinteressante Frage, weil da hat er recht, wir haben, als die Covid-Krise anfing, zum Glück schon länger her, haben wir ja diverse Folgen gemacht, wo es auch darum ging, so was für Chancen bieten sich jetzt uns eigentlich, also dieser Lockdown und dieses, ne, wir der Alltag ist jetzt mal gestoppt, wir gehen alle nicht in die Schule, nicht zur Arbeit, wir gehen nicht einkaufen, wir lenken uns nicht die ganze Zeit ab, indem wir irgendwie ins Kino gehen, ins Theater, in Clubs gehen. Wir sind jetzt mal so ein bisschen auf uns selbst zurückgeworfen. Und da haben wir ja so ein bisschen auch gedacht, naja, da gibt es ja große Chancen und vielleicht auch Veränderungen. Und er hat dann so gefragt, ja, wie seht ihr das denn jetzt eigentlich? Jetzt, wo die Covid-Krise nicht in dem Sinne vorbei ist, aber eigentlich ist sie vorbei. Also jetzt mal rein vom Alltag her ist sie natürlich nicht mehr wirklich präsent, außer man hat das Pech und es erwischt einen dann doch noch mal.
Ja, also der Virus ist ja weiter da.
Natürlich.
Ne? Und der mutiert so fröhlich vor sich hin.
Klar.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie, ich habe so nebenbei mitgekriegt, einer macht sich gerade breit. Oder nee, man versucht jetzt da die Zusammenhänge zu in den Medien zu ziehen zwischen Barbie und Oppenheimer, also ja. Barbenheimer oder
die Barbenheimer Welle, habe ich heute
die Barbenheimer Welle.
Ja, sehr gut, weil viele Leute ins Kino gehen.
Ins Kino gehen, ja.
Wobei
klar.
Ja das Kino, das fand ich ja so interessant, das war ja schon ganz am Anfang, weiß ich noch, da kamen Studien raus, wo man sich am meisten und am wenigsten ansteckt und das Kino war eigentlich immer ganz unten.
Tatsächlich.
Auch noch, selbst bevor man angefangen hat, dann diese Sitzplatzabstände und so, das war eine ganze Weile, dass man nicht so direkt nebeneinander saß und so weiter. Aber das war, ich kann mich da noch an mehrere Studien erinnern. Ich meine, auch da, keine Ahnung, ne, jede Studie erzählt ja was anderes. Aber da war relativ klar, der Kino ist gar nicht so ansteckend.
Interessant.
Ja. Keine Ahnung, aber wie auch immer, du hast recht, also das Virus ist noch da, man kann noch krank werden, gar keine Frage, aber im Grunde genommen, ne, Vergleich jetzt zu vor zwei, natürlich. Drei Jahren, ist das ja gar nichts mehr.
Ja.
Und ich habe echt lange über diese Frage nachgedacht und so richtig, muss ich zugeben, habe ich noch keine richtige Antwort. Gary, was sagst du denn? Haben wir denn irgendwas daraus gemacht oder?
Also ich glaube, dass dieser ganze Prozess, dass der was mit uns gemacht hat, ja, glaube ich. Ich glaube, dass der Spuren hinterlässt. Ich glaube nicht, dass das sowas super Offensichtliches ist, aber das war wirklich ein globaler Event. Das war jetzt wirklich mal, wo die ganze Menschheit von betroffen war, also weitgehend. Und ich glaube schon, dass das irgendwas mit uns gemacht hat. Wie lange das jetzt anhält irgendwie, um was immer es auch sein mag, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich kann nur hoffen, dass wir beim nächsten Mal, dass wir viel, viel besser vorbereitet sind und dass wir einfach mit solchen Sachen besser umgehen können nächstes Mal.
Also wir haben ja viel so darüber gesprochen, so, ja, was für Chancen. Also ich meine, ja, das ist natürlich für Millionen von Menschen ein total Desaster, weil das ist ja gar keine Frage. Das haben wir auch damals natürlich immer wieder gesagt. Es geht uns natürlich gar nicht darum, jetzt in irgendeiner Form diese Weltkatastrophe kleinzureden.
Ja.
Und das was für negative Auswirkungen das hatte, das ist ja vollkommen klar, das sieht man ja überall, sowohl die, ne, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden, weiß ja jeder. Die Frage war ja eher, okay, wenn ich jetzt das Glück hatte, in dem Sinne, ich war jetzt nicht krank, sondern hat dieses, also vor allen Dingen dieser Stopp, das war ja, ich weiß persönlich, dass ich sehr positiv gedacht habe, was das betrifft. Also wie gesagt, weiterhin, ja, ne? Das alles Negative, klar, aber dass ich dachte, wow, das ist schon eine Chance jetzt mal.
So,
ne?
so ein komplettes Entschleunigen.
So ein Entschleunigen. Also
so
weiß,
praktisch wie so ein autofreier Sonntag.
Ja, genau, ne? Wochenlang und monatelang. ja, ja. Kinder der 70er, genau.
Ja, ja, ja.
Und auch sowas wie Homeoffice, das hatte ja auch gewisse Vorteile. Ich meine, wir als Autoren, wir machen ja fast immer Homeoffice.
Wollte ich gerade sagen, wir waren ja, für uns ist das ja jetzt nichts Neues gewesen.
Wobei tatsächlich natürlich auch bei uns sich sehr einiges verändert hat. Also wir sind ja früher zu jeder Besprechung irgendwo hingefahren.
Ja.
Teilweise auch, sag ich mal, dann mit dem Zug nach Berlin, hatten eine Nacht im Hotel, am nächsten Tag eine 2-3 Stunden Besprechung, dann wieder nach Hause gefahren. Das hat 2 Tage gedauert, hat Geld gekostet, hat Energie gekostet. Heute schaltet man sich bei Zoom mal kurz ein für 2-3 Stunden und dann war es
Zoom,
das.
Ich glaube, Zoom ist der große Gewinner.
Das
der,
ist definitiv
der einer, oder sagen wir mal so, einer der großen Gewinner der Pandemie.
Das auf
definitiv.
Jeden Fall. Und
die fallen ja gerade negativ auf.
Weil sie irgendwie AI füttern.
Ja, 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 ganz was genau. Dass sie da? mit einem neuen Update, deswegen habe ich auch noch nicht geupdatet, dass sie sich da das Recht rausnehmen, dass sie das so sporadisch nehmen können, um ihre AI zu trainieren. Ja. Also, dass du praktisch mehr oder weniger das Gespräch, was du führst mit irgendjemandem, dass das dann zu Trainingszwecken genutzt wird. Also das heißt, es wird aufgezeichnet und abgespeichert.
Ja, ja, genau.
Naja, das nur so am Rande.
Aber das nochmal, das hat uns für uns, also ich persönlich habe teilweise, ich habe glaube ich 2 bis 3 Jahre eigentlich das Haus quasi nur verlassen, so mal um Leute zu besuchen, also als dann auch wieder ging, ins Kino zu gehen. Aber beruflich habe ich alles nur per Zoom gemacht. Über bestimmt 2 bis 3 Jahre. Und jetzt so langsam trifft man sich mal ab und zu wieder. Aber es ist natürlich insgesamt auch viel bequemer und viel effizienter und auch viel billiger und so überhaupt, das nicht jetzt wieder anzufangen.
Ja,
also
ja,
von dem her, das ist ein kleiner. Und ich glaube, das ist sogar tatsächlich etwas, was wo ich drüber nachdenke. Das ist, glaube ich, schon ein positiver Aspekt auf einer Ebene, weil natürlich das, glaube ich, sehr viel Ressourcen schont. Denn das ist ja nicht nur in unserem Berufsfeld. Ich denke, das machen eine Menge anderer Berufsgruppen auch, dass die jetzt, dass viele Leute das jetzt auch nicht mal machen, obwohl man jetzt ja wieder reisen kann, dass viele sagen, nee, das ist doch viel bequemer, das ist viel billiger, das ist viel einfacher und schont ja auch noch ein bisschen die Umwelt, wenn ich nicht die ganze Zeit durch die Gegend fahre. Und das ist zum Beispiel eine richtig positive Sache.
Ja, ja, stimmt.
Also das, glaube ich, ist tatsächlich etwas, wo ich sagen kann, das ist ja ein Vorteil und gleichzeitig auch ein bisschen ein Nachteil natürlich, weil der menschliche Kontakt ist natürlich wichtig. Man kann ja nicht immer nur über Zoom sich unterhalten.
Aber ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Aber es ist natürlich, vor allen Dingen, wenn man so viele Meetings hinter sich hatte, wie du oder wie auch den Meetings, an denen ich teilgenommen habe, dann hat man sich auch irgendwann mal genug gesehen. Und dann kann man das gut verkraften, wenn man sich mal eine Zeit lang nicht sieht, sondern nur über
genau, aber das ist, sagen wir mal, Computer, das ist natürlich so ein kleiner technischer Aspekt. Aber jetzt so wirklich, also ich gebe schon zu, eine gewisse Hoffnung hatte ich am Anfang. Also wir haben ja auch so ein bisschen über den kollektiven Trip gesprochen, wo man auch noch nicht so genau weiß, was passiert jetzt eigentlich. Kommen wir da mit neuen Erkenntnissen raus? Und da muss ich schon so ein bisschen zugeben, bin ich mir nicht so sicher, ob da wirklich was wäre. Also ich würde schon sagen, dass wir wieder so raus sind aus dem Trip. Natürlich haben wir jetzt gleich den nächsten mit Ukraine-Krieg und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, die Covid-Krise war sehr speziell.
Das war sehr speziell.
Weil sie wirklich auch uns ganz direkt jeden Menschen betroffen hat.
Ja.
Auch, ne? Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir doch eher wieder zurück zu dem gegangen sind, wie es vorher war, oder?
Ja, das würde ich auch so sagen. Also ich würde auch nie nie behaupten, dass wir jetzt so unglaublich schlauer dadurch geworden sind. Aber ich glaube schon so im kollektiven Unterbewusstsein vielleicht so. Also ich glaube schon, dass das Spuren hinterlassen hat.
Das auf jeden Fall. Ne? Aber ich meine so positive Spuren.
Darum positive Spuren.
Spuren,
ne, keine Frage. Das glaube ich auf Narben. Jeden Fall. Narben sicherlich auch, klar, logisch. Du hast es ja vorhin schon mal gesagt, das war natürlich auch eine globale Katastrophe. Und es war auch, während das passiert ist, in Echtzeit sozusagen auch anzusehen oder interessant anzusehen, wie die einzelnen Nationen damit umgegangen sind. Mhm. Ne? Wo es halt die Streber gab. Am Anfang waren die Deutschen die Streber. Mhm. Oh, ne? Und dann auf einmal nicht mehr. Mhm. Dann waren die Engländer plötzlich diejenigen, die so die Nase vorne hatten mit allem. Und dann aber auch nicht mehr. Und ich meine, die Amerikaner, die waren sowieso jenseits von Gut und Böse, was an ihrer Führung damals lag. Okay. Ja, aber das meine ich. Ne? Das ist sehr interessant und vor allen Dingen, was das aber auch ausgelöst hat jetzt hier in Richtung gehend, wie mit Wahrheit, und da sind wir wieder beim Thema, wie mit Wahrheit umgegangen wird, wie das plötzlich Wissenschaft, dass das plötzlich ja fast schon geächtet ist, wenn du da mit irgendwelchen Sachen gekommen bist und dass es dann plötzlich diese Querdenker-Movement gab und wo alles irgendwie in einem Topf, also links, rechts, Hippie, Nazis, wo alle so mit in einem Topf geworfen wurden. Das finde ich auch. Also da hat sich was getan, was so merkwürdig Grenzen eingerissen hat, was ich nie für möglich gehalten hätte. Ne? Und ich glaube, das Echo, genauso wie wir da, heute noch das Echo von den Weltkriegen spüren, heute noch in unserer Gesellschaft, glaube ich einfach,
auf jeden Fall,
werden wir dieses Echo, was da so praktisch passiert ist, werden wir wahrscheinlich auch, wird auch noch lange nachhallen. Ne? Und ich weiß auch nicht. Also
ich meine, ich glaube, wenn man so bei der Trip-Beta verbleibt, man kann schon sehen, dass eine ganze Menge Leute auf einen ziemlich schlechten Trip gekommen sind in dieser ganzen Phase. Und dass es, ich glaube wirklich, mein Gefühl ist, wir sind eigentlich grundsätzlich wieder da, wo wir vorher waren. So, also
grundsätzlich, ja.
Grundsätzlich.
Das würde ich auch so
sagen. Und das hat unser Hörer auch so ein bisschen geschrieben, er hat auch natürlich mit dem Alltag zu tun, der Menschen. Ne? Man hat einfach auch, also das hat, da kommen wir jetzt in ganz globale Themen, die wir, glaube ich, heute jetzt gar nicht hier besprechen können, aber das ist so, ne, dass kaum noch jemand ja auch Zeit hat für konstruktive Gedanken, weil der Job, die Familie einen so vereinnahmt und natürlich auch, böse gesagt, die Ablenkung der Medien natürlich, logisch. Ich meine, ich bin der Letzte, der da was sagen soll, ne, wegen Netflix und alles. Man hat natürlich genug zu gucken, zu lesen und so. Und deswegen, wobei eine Sache, muss ich sagen, da weiß ich nicht, ob das eine rein subjektive Wunschdenken ist oder vielleicht, ob da tatsächlich was dran ist. Ich habe das Gefühl, dass im Großen die Menschen vielleicht ein bisschen netter zusammen wieder miteinander geworden sind. Also vor allen Dingen während der Krise ist mir das aufgefallen, dass wenn man dann mal wieder irgendwo war, wo man auf andere Menschen getroffen ist, weiß ich nicht, im Supermarkt oder so, dass da, abgesehen, wenn es um den Krieg, ums Toilettenpapier ging, auch ein ganz freundlicher Ton herrschte. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute irgendwie sich auch ein bisschen mehr bemüht haben, nett zueinander zu sein. Das ist natürlich nichts, was ich in irgendeiner Form empirisch beweisen kann. Das mag aus, vielleicht habe ich so eine rosa Brille und gucke so in die Welt. Aber das habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das vielleicht war. Und das, vielleicht ist es auch ein bisschen hängen geblieben. Aber das ist natürlich nur so ein...
Ich meine, es wird mal interessant sein, was zum Beispiel die Generation von deinem Sohn jetzt zum Beispiel, ne? Ja. Die ja wirklich jetzt... Wie lange war das jetzt? 2 Jahre hatten die so?
2 Jahre war ja, sagen wir mal, relativ viel zu und Schule auch nicht und so. Also, oder
also das oder erinnert mich natürlich an den Film oder beziehungsweise an den Roman 2 Jahre Ferien von Jules Verne damals, diese Verfilmung. Stimmt. Das war großartig. Also für mich als Schüler fand ich das.
Zwei Jahre Ferien. Ist gekauft.
Ja, sofort. Ne? Und ich meine, okay, da war es noch ein bisschen was anderes. Da ging es um Schiffbruch und auf einer einsamen Insel und was nicht alles. Ja. Ne? Was das mit der Generation macht. Ne? Was das, was das da für Spuren hinterlässt.
Ja, ne? Da muss ich sagen, also unser Sohn hat ja an sich eine ganz gute Zeit gehabt in der Zeit, weil der in dieser Bubble gelebt hat und dem hat das jetzt auch nicht groß gestört, dass er nicht in die Schule kannte. Der hatte hier in der Nachbarschaft Freunde und so. Also ich glaube, bei ihm ist das, ich habe das Gefühl, dass diese Generation eher so ein bisschen hinten dran hängt, was so, ich sag mal, wir gehen in die Stadt, in die Disco, ins Konzert oder sowas. Das ist genauso die Phase gewesen, wo man das angefangen hätte, als dann Covid kam, also so vom Alter her. Und das haben viele aus seinem Umfeld noch nicht so wieder aufgegriffen, habe ich das Gefühl.
Interessant.
Also man ist schon eher so im kleinen Kreis, vielleicht auch zu Hause. Also klar, ab und zu macht man mal was, aber so, wenn ich so an meine Jugend denke, wo man echt viel unterwegs war, das
nicht so viel zu sein. Ich wohne in der Bochumer Innenstadt und ich kann dir sagen, also das Bermuda-Dreieck in Bochum, das berüchtigte Kneipenviertel bei uns, das ist wieder proppevoll. Ja. Ne? Also das Bochum Total war vor kurzem auch und das war wieder wie eh und je, würde ich sagen. Ne? Also das ist auch gut so. Ich meine, ich habe auch zu meiner Frau gesagt, ich sage, guck mal, ich meine, wir müssen ja nicht da drauf gehen, auch wenn das direkt vor unserer Haustür ist. Wir müssen ja nicht da hingehen, aber lass die Leute doch feiern. Das ist doch schön.
Na, natürlich.
Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Man muss ja auch so ein bisschen auf seine eigene Verommerung und Veropperung so ein bisschen achten, dass man da jetzt nicht so zu zynisch wird. Ja. Von daher, ist alles soweit in Ordnung. Ich meine, wir haben, wie du schon sagtest, es gibt genug Probleme, die man hat, zu den globalen Problemen, wie, was weiß ich, Klima und was nicht alles kommen, wie gesagt, die eigenen Probleme, die man so hat täglich, das ist wirklich sehr interessant, was das, wie man da dann umgeht. Ich hoffe, dass viele Leute das genutzt haben, dass viele Menschen das genutzt haben, um auch mal so ein bisschen so in sich zu gehen.
Und das ist ja die große Frage. Haben die Leute das gemacht?
Ja.
Oder haben sie dann doch nur von morgens bis abends Netflix geguckt? Das ist die Frage. Und also
ich bin mir sicher, da wird es mal Studien drüber geben.
Ich bin mir auch sicher. Mein Gefühl ist, also vielleicht habt ihr Hörer und Hörerinnen da ja auch Ideen zu und so, weil ich bin so ein bisschen, es tut mir so ein bisschen leid, weil ich so merke, ich glaube, es hat sich nicht so viel verändert. Ich glaube,
dann immer anders gefragt, Roland. Was hätte sich denn verändern können? Jetzt, wir sind Autoren. Was wäre jetzt so ein Szenario gewesen, wo wir gesagt hätten, das ist cool.
Zum Beispiel. Ich glaube, so ein bisschen die Hoffnung war vielleicht ja, dass jetzt, wo Stillstand ist, wo man mal sieht, wie auch die Welt so funktioniert oder auch wie schnell sie nicht funktioniert, dass daraus sich Veränderungen ergeben in der Art, wie zum Beispiel, Wirtschaft gemacht wird, wie der Umgang untereinander stattfindet, dass vielleicht mal mehr, ich habe mir irgendwie so ein bisschen mehr Empathie gewünscht. Also zum Beispiel, ich meine, es gab ja dann diese kurze Phase, wo die Leute dann immer applaudiert haben, den Krankenpflegern und Pflegerinnen und so. Ja. Ne? Und das war eine ganz kurze Phase. Und dann ging es ja auch, ja, zum Beispiel, dass man diese Berufe viel höher einschätzt, als man das vor der Pandemie getan hat.
Ja.
Und ich glaube, da gab es so ein bisschen Verbesserung. Aber das, was ich zuletzt so höre, das weiß ich nicht genau, ob das so stimmt, aber ist, dass es da eher einen Schwund weiterhin gibt, dass viele Leute ausgebrannt sind, keinen Bock drauf haben. Und da, dass man nicht an der Stelle gesagt hat, so pass mal auf, wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass diese Leute richtig, richtig gut Kohle verdienen,
ja,
damit dieser Job auch wieder einen Anreiz hat. Also weil also man ja gesehen hat, wie wichtig diese Leute und auch andere Leute, die den ganzen Laden noch am Laufen gehalten haben, während wir, sage ich jetzt mal, primär zu Hause rumgesessen haben.
Und Netflix geguckt haben. Die waren super.
Ja, die, ja. Und das ist etwas zum Beispiel, wo ich wirklich gehofft hatte, dass da auch, ich sag mal, politisch mehr Konsequenzen rausgezogen werden. Dass man wirklich sagt, wir müssen da jetzt mal dafür sorgen, dass diese Berufe, dass diese Menschen also wirklich viel, viel besser angesehen und vor allen Dingen besser bezahlt werden, weil mit Ansehen kann ich mir nichts kaufen, aber dass die besser bezahlt werden. Und das ist zum Beispiel so ein kleiner Faktor, wo ich dachte, da passiert bestimmt viel mehr. Scheint nicht zu sein.
Okay, ja.
Also ist so, wie ich das so mitbekommen habe, aber das ist so ein kleines Beispiel. Was hast du dir denn gewünscht? Außer, dass die Leute mehr in sich gehen.
Ja, also weiß ich auch nicht. Ich kann das nicht so. Also ich würde das schon so unterschreiben, was du jetzt gerade gesagt hast, weil wir einfach auch so festgestellt haben, wie wichtig diese Jobs plötzlich sind. Und ich habe mir mehr Ehrfurcht gewünscht, so als Menschheit, dass man einfach mal so merkt, so irgendwie, wir sind halt, das ist es ja immer, dass wir uns immer so für die Krönung der Schöpfung halten. Das ist ja immer, und das ist nicht, da kommt dann irgend so ein Virus daher und bringt unser Leben komplett global so durcheinander. Und dass man einfach dann mal wirklich so ein sich Zeit nimmt und mal wirklich so zurücktritt und einfach mal denkt, ja, okay, wir sind auch nur Gäste hier, wir sind für eine gewisse Zeit sind wir hier und sollten uns eigentlich so wenig Stress machen wie möglich, aber es sind halt immer noch irgendwelche oder dass man sich Veränderungen wünscht, aber es sind halt auch immer genug Mächte dran, die eben gerade solche Veränderungen gar nicht möchten. Und das ist es halt, ne?
Ja, und was ich halt fürchte, was vielleicht auch noch gegen, sagen wir mal, mehr positive Aspekte dieser Pandemie spricht, ist natürlich auch, dass die Krisen ja nicht abgebrochen sind. Ganz im Gegenteil, parallel haben wir es mit Inflation und mit Krieg und mit KI und mit Umwelt, Klimakatastrophe etc. zu tun. Sodass, glaube ich, man einfach feststellen muss, ja, die Welt ist echt weiterhin schwierig und wir müssen uns mal irgendwas überlegen, wie wir da rauskommen. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, was wir heute nicht anschneiden werden, sondern ich glaube, wir kommen mal so langsam zum Ende, oder?
Ja, ja. Aber wir sollten auch nicht vergessen, Roland, wir sind ja auch Kinder, also ich bin Jahrgang 65, du bist 71 Jahrgang, und wir haben damals Krisen erlebt. Oder beziehungsweise als Kinder eben nur so am Rande mitgekriegt, während wir draußen irgendwas gespielt haben, haben wir halt mitgekriegt, wie sich unsere Eltern und Verwandten debattiert haben, darüber unterhalten haben, über sowas. Wir sind Kinder des Kalten Krieges, wir haben das alles miterlebt. Ja. Und jetzt sitzen wir praktisch da und unterhalten uns sogar und machen sogar einen Podcast darüber. Oh. Also das ist, weiß ich auch nicht. Also
es ist mal so ein klassischer, viel kritisierter Laber-Podcast heute, muss man ja mal sagen, so ein bisschen, weil wir sind ja auch keine Orakel oder so, sondern wir versuchen ja auch immer nur so ein bisschen zu gucken, was ist denn gerade so, und würden uns da auch sehr freuen, wenn ihr da irgendwie Informationen oder Ideen zu habt, dann schreibt uns das und schickt uns das.
Oder Meinungen zu
habt. Oder Meinungen, weil das ist ja auch wichtig, dass da ein Diskurs ist, ne? Das ist ja immer der Punkt.
Genau.
Ja, gut, ich sag mal so, glaube, für heute soll es das mal gewesen sein. Ja. Demnächst auch wieder mit Gästen und bisschen besser vorbereitet als heute.
Ein bisschen, ja, aber wieso? Aber, ich, ja, ich finde sowas zwischendurch.
Man muss auch immer mal ein bisschen freestylen. Ihr könnt genau. ja auch jederzeit ausschalten. Das ist ja, ja. Ist ja freies nee,
ich,
Land.
Ohne Scheiß, ich glaube, dass solche Gespräche durchaus auch einfach, die sind ja nett. So beim Spazierengehen oder bei irgendwas anderes machen, hörst du so Leuten. Es ist ja wie, als wenn du bei Freunden sitzt.
Ja, wenn du das sagst, Gary, dann nehme ich das jetzt mal so.
Ich kenne das ja. Ich habe ja noch einen anderen Laber-Podcast, weißt du, da weiß ich ja, wie die Leute reagieren. Also
gut. Ja, dann würde ich doch jetzt einfach mal sagen, ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Viele Wege führen nach bei Facebook oder auf unserer Webseite. Da gibt es natürlich auch die Shownotes.
Ja, ich muss sagen, Roland, bei Twitter im Moment nicht, weil ich habe einfach das Passwort vergessen. Ich muss mal gucken, wie ich das...
Twitter heißt ja auch gar nicht mehr Twitter, sondern X.
Also das merkwürdig ist, aber bei mir ist das immer noch Twitter.
Ja, das ist ja auch Blödsinn. Niemand wird das jemals X nennen. Twitter ist auch,
glaube ich... Nein, ich meine, da hat gar kein Symbol. Also bei mir ist das immer noch der Vogel. Nee,
bei mir ist Twitter
ehrlich?
X, genau. Ja. Aber, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Aber ihr könnt uns ja auch sonst, also bei Instagram und können uns eine E-Mail schreiben und es gibt genug Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Ihr dürft uns auch gerne bei Patreon unterstützen oder anderen Leuten sagen, dass es uns gibt. Ja. Und ihr könnt uns natürlich auch bei iTunes gerne was schreiben, eine Rezension, eine gute, wenn es geht.
Ja, das wäre toll.
Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder.
Wenn es da heißt,
Trickfilmzeit mit Adelheid. Frag mich nicht, warum ich das jetzt gerade im Kopf habe.
Ja,
lass mal jetzt aufhören.
Ja, genau.
Ich sag mal, möge die Macht mit euch sein.
Alles Gute auch beruflich. Namaste.
Namaste. Und tschüss.